the various...
So, when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours! We don't own anything! And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking Football Hall of Fame, about burning a fucking Target?
Wonder why we feel like fuck the law. You wonder why we ride up on the wall. You wonder why we burn the cities down. Cause we don't give a fuck.
Fucking Jews, death to Israel, free Palestine. Unter diesen Schlachtrufen attackierte wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod des wehrlosen Afroamerikaners George Floyd ein antisemitischer, mehrheitlich schwarzer Mob den jüdischen Fairfax District in Los Angeles. 5 Synagogen und 3 jüdische Schulen wurden im Zuge dieses Mini-Pogroms verwüstet, jüdische Geschäfte geplündert und in Brand gesteckt. Dieses Beispiel zeigt, dass auch vermeintlich progressiver, in diesem Falle antirassistischer Protest, keineswegs per se davor gefeit ist, regressiv umzuschlagen. Auch er kann in gewaltsame, barbarische Akte münden. Um eines in aller Klarheit vorwegzunehmen: Die Aufstände und Massendemonstrationen, die auf den Polizeimord an George Floyd folgten, sind natürlich gerechtfertigt. Seit den 80er Jahren sinkt der Lebensstandard der US-amerikanischen Gesellschaft kontinuierlich ab. Deindustrialisierung, Automatisierung und Outsourcing. Diese unheilige Trias hat die älteste und größte Industrieregion Amerikas, den sogenannten Manufacturing Belt, der sich über 7 Bundesstaaten erstreckt, hart getroffen. Mittlerweile sind die meisten Industriestandorte verwaist und gleichen in ökonomischer Hinsicht verbrannter Erde. Längst hat sich der Begriff des Rust Belt, also des Rostgürtels, für diese abgehängte Region etabliert. Gerade die Vororte und Inner Cities der ehemaligen Arbeiterstädte, allen voran Detroit, versinken zunehmend in Elend, Perspektivlosigkeit und Gewalt. Arbeit ist in diesen Gegenden oft nur noch in der sogenannten Schattenökonomie, also im Drogenhandel, der Prostitution und anderen Formen der Kriminalität zu finden. Der Staat hat daraufhin sein Bestes getan, die von der ökonomischen Entwicklung geschlagenen Wunden mit Salz zu verbinden. Die verächtliche liberale Phrase vom Nachtwächter- und Fürsorgestaat gilt für die Armen und Deklassierten der USA längst nicht mehr. Ihnen gegenüber tritt der Staat wieder als das repressive Monster auf, als welches ihn der englische Staatsrechtler Thomas Hobbes bereits 1651 in seinem berühmten Aufsatz Leviathan beschrieben hat. Und so wurde seit Reagan der ohnehin nicht stark ausgeprägte Sozialstaat weitestgehend demontiert und der Militär- und Polizeiapparat immer weiter aufgebläht. Die größtenteils privatisierten Gefängnisse haben sich mittlerweile zu einer boomenden Industrie gemausert, in der Zehntausende Insassen für Centbeträge zur Arbeit gezwungen werden. Die freiheitlichen USA haben mittlerweile prozentual die größte Gefangenenpopulation der Welt. All diese Entwicklungen treffen Minderheiten besonders hart. Gerade in den von Elend und Perspektivlosigkeit geprägten schwarzen Ghettos der Großstädte. Dort tritt die Staatsmacht längst nicht mehr euphemistisch als Freund und Helfer auf, sondern als militarisierte Schlägertruppe, die für ihre Grausamkeit, ihre Willkür und ihren Rassismus berüchtigt ist. Bedenkt man all das, sowie die rassistische Hetze des derzeitigen Präsidenten, und die Corona-bedingte nochmalige Verschärfung der Arbeitslosenzahlen, ja, dann versteht man, dass die Ermordung George Floyds der berühmte letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Um an dieser Stelle einmal Mao Zedong zu zitieren: Rebellion ist gerechtfertigt. Doch genau wie der historische Appell des großen Vorsitzenden ist auch die derzeitige als historische Insurrektion von großen Teilen der Linken gefeierte Protestwelle mit Vorsicht zu genießen. Eine quasi juvenile, blinde Parteinahme verbietet sich. Wer in jedem Aufstand die segensreiche Hand der Multitude am Werke sieht, verschließt nur allzu gern die Augen wenn diese blindlings um sich schlägt. Stattdessen sollte Protest immer kritisch solidarisch begleitet und analysiert werden. Und wo die Bewegung sich in ideologischen Fallstricken verliert, die Wut sich nicht mehr emanzipatorisch, sondern regressiv hinlädt, da muss das eben auch aufgezeigt und mit aller Deutlichkeit verurteilt werden. Antisemitische Pogrome können eben nicht nur von Neonazis, sondern auch von den Subalternen selbst begangen werden. Das Eingangsbeispiel belegt das in aller Deutlichkeit. Es gibt, meines Erachtens, zwei Einfallstore für antisemitische Ressentiments, sowohl innerhalb der schwarzen Communities als auch in der breiter aufgestellten antirassistischen Bewegung. Diese nachzuzeichnen, werde ich mich im Folgenden bemühen. Um Missverständnissen vorzubeugen, vielleicht eingangs einige allgemeine Worte zum modernen Antisemitismus als Ideologie. Dieser ist in seiner Entstehung ein genuin westliches Produkt, anknüpfend an die über tausendjährige antijüdische Tradition des Christentums. Projektiv aufgeladen und transformiert hat sich dieser dann während der beginnenden kapitalistischen Modernisierung Europas, die ja nur mit ungeheuren sozialen Umwälzungen, Leiden und Zurichtungen vonstatten ging. Oder wie es Karl Marx formuliert hat, die Umwandlung der Feudalen in die kapitalistische Ausbeutung wurde in die Annalen der Menschheit eingeschrieben mit Feuer und Blut. Zur Illustration dieses Gedankens hören wir nun ein Zitat des Philosophen und Wertkritikers Robert Kurz aus seinem bei YouTube abrufbaren Vortrag Der Krieg gegen die Juden.
Darauf aufbauend hat sich in der beginnenden Moderne, in dem Take-off des Kapitalismus im 17., 18. Jahrhundert, ein moderner Antisemitismus entwickelt. Also die Projektion auf die Juden, diese Zuschreibung, dieser Antijudaismus hat sich transformiert in was anderes, sich amalgamiert mit den Erfahrungen und Leiden, die man mit dem aufkommenden Kapitalismus erfahren hat. Seit Luther schon in Deutschland und dann auch in der bürgerlichen Aufklärungsphilosophie, also reihenweise gibt es da antisemitische Positionen, Äußerungen bei Kant, bei Hegel und eben bei vielen der berühmten Aufklärer, nämlich Juden werden identifiziert mit der anonymen Macht des Geldes und insbesondere des zinstragenden Kapitals. Ja, überhaupt mit den versachlichten Beziehungen der Moderne, mit dem System des als bedrohlich erlebten Weltmarkts, der da im Entstehen begriffen ist. Und da kommt auch die Projektion, eben die berüchtigte jüdische Weltverschwörung. Das wird alles den Juden zugeschrieben. Natürlich haben die jüdischen Menschen mit all dem nie irgendwas zu tun gehabt. Das ist die reine Projektion. Aber eben aus dieser Geschichte des religiösen Antijudaismus heraus diese Transformation, das fertig werden wollen mit den Leiden am Kapitalismus durch die Projektion auf die Juden als die vermeintlich billigste Art und Weise, damit fertig zu werden.
Der moderne Antisemitismus ist also in Europa entstanden und hat von da an in die gesamte Welt und selbstverständlich auch in die USA ausgestrahlt. Einer der virulentesten amerikanischen Antisemiten, im Übrigen auch Rassisten, des 20. Jahrhunderts war übrigens kein geringerer als der weltberühmte Autopionier Henry Ford. So gesehen kann es keinen, in Anführungszeichen, schwarzen Antisemitismus geben, da antisemitische Ressentiments die gesamte Gesellschaft durchziehen. In den USA genauso wie in Deutschland. Wer anderes behauptet und meint, den Antisemitismus auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen quasi externalisieren zu können, disqualifiziert sich für jede ernstzunehmende Debatte. Er verlässt damit das Terrain der Ideologiekritik und bedient eine rassistische Deutung, die ebenso falsch wie unverzeihbar ist. Davon abgesehen, gibt es jedoch auf jeden Fall eine bestimmte Konnotierung, eine bestimmte Prägung des universellen antisemitischen Narrativs, das sich speziell in den afroamerikanischen Communities der USA wiederfindet. Kommen wir auf den Ursprungsgedanken zurück, nämlich dass der moderne Antisemitismus eine projektive Verarbeitung des real erfahrenen Leids im Kapitalismus ist. Analog dazu gibt es auch eine ideengeschichtliche Tradition, die sich in der schwarzen Minderheit der US-Gesellschaft wiederfinden lässt. Diese legt die real erfahrenen Leiden der schwarzen Bevölkerung, also beispielsweise die Sklaverei, die Jim Crow-Gesetze, die rassistische Diskriminierung, die schlechteren Lebensstandards und so weiter, den Juden zur Last. Ein historischer prominenter Vertreter einer solchen Position war der in den 20ern extrem populäre schwarze Nationalist und Panafrikanist Marcus Garvey. Der propagierte eine Rücksiedlung aller Schwarzen nach Afrika und machte sich für einen schwarzen Kapitalismus stark. Obwohl seine Chimäre naturgemäß scheitern musste, konnte Garvey Zehntausende für seine Weltsicht begeistern. Und sein kultureller Einfluss ist bis heute auch außerhalb der USA spürbar. Die jamaikanische Rastafari-Bewegung beispielsweise sieht ihn als einen ihrer Gründerväter an. Die Organisation, um die es im Folgenden gehen soll, ist jedoch eine amerikanische. Ihr geschlossen antisemitisches Weltbild, von Garvey inspiriert, propagiert sie bis zum heutigen Tag. Und das mittlerweile seit Jahrzehnten. Damit konnte sie auch immer wieder Erfolge erzielen und hält sich als relevante politische Kraft innerhalb der schwarzen Community nach wie vor. Die Rede ist von der sogenannten Nation of Islam. Die Nation ist eine in den 30er Jahren gegründete schwarze Sekte und politische Organisation, die sich auf ihre ganz eigene Interpretation des Islam beruft. In bloßer Umkehr der klassischen rassistischen Vorstellung, es würde so etwas wie eine White Supremacy, also eine natürliche weiße Vorherrschaft geben, geht die Nation von einer Black Supremacy, also einer naturgemäßen schwarzen Vorherrschaft aus. Dieser Unfug wird mit einem eigenen Schöpfungskanon theologisch verankert. Der besagt, dass die schwarze Rasse die ursprüngliche und göttliche sei, während die Weißen als ausgebleichte Rasse bezeichnet werden, die das absolut Böse und den Teufel auf Erden repräsentieren würden. Sich auf Marcus Garvey beziehend, tritt auch die Nation für einen strikten Separatismus zwischen Schwarzen und Weißen ein. Sie propagiert aber nicht wie er die Rückkehr nach Afrika, sondern die Schaffung eines eigenen, schwarzen kapitalistischen Staates auf dem Gebiet der USA. Ein amerikanisches Homeland quasi. Ihre Doktrin sieht die Unterordnung der Frau unter den Mann vor, Homosexualität wird als Perversion und Versuch, die schwarze Rasse zu schädigen, abgelehnt. Für den historischen Sklavenhandel werden die Juden verantwortlich gemacht. Ihre Hochphase hatte die Organisation zweifellos in den 70er Jahren. Damals gehörten ihr zahlreiche Prominente an, etwa der legendäre Boxer Muhammad Ali. Der charismatische Rhetoriker Malcolm X fungierte als ihr Sprachrohr. Obwohl diese Zeiten vorbei sind, ist sie nach wie vor einflussreich innerhalb der schwarzen Community. Und ihr derzeitiger Anführer Louis Farrakhan ist ohne Zweifel einer der virulentesten Antisemiten der Gegenwart. Dennoch erfährt er immer wieder Lob und Unterstützung, und das nicht nur von Neonazis und anderen Antisemiten. Prominente Afroamerikaner aus der Entertainment-Branche, die durch ihre Kanäle ein Millionenpublikum erreichen, haben sich in der Vergangenheit wiederholt für ihn stark gemacht. Zu ihnen zählen unter anderem die erfolgreichen Rapper Snoop Dogg und Common, der Hollywood-Star Will Smith und der einflussreiche Moderator des Breakfast Clubs Charlemagne. All das, obwohl der ehrenwerte Minister Farrakhan, wie er sich von seinen Anhängern gerne nennen lässt, sich nie großartig bemüht hat, seinen Judenhass und sein Verschwörungsdenken zu verbrämen oder zu verklausulieren. Das folgende Audiobeispiel einer 2012 in Chicago gehaltenen Rede Farrakhans illustriert das hinreichend. Farrakhan spielt darin ein perfides Frage- und Antwortspiel mit seinen eingeschworenen Anhängern.
But at the top of the law profession, who are the top in law? Sorry, I didn't hear you. At the top of the medical profession, the top in that are members of the Jewish community. And if you have Hollywood ambitions, Broadway ambitions, who's the top of that? Same people. They are masters in business. Well,
I'm not a businessman, I'm a banker. Well, who's the master of the bankers? Talk to me! You don't discredit them because they're masters. You discredit them by the way they use their mastery.
So weit, so widerwärtig. Kommen wir nun zum zweiten Einfallstor für antisemitische Ressentiments, dem sogenannten Antizionismus. Antizionistische Einstellungen finden sich auch in der schwarzen Community wieder, sind dort aber keineswegs in größerem Umfang als im Rest der US-amerikanischen Gesellschaft vorhanden. Wo Antizionismus jedoch mehrheitsfähig ist, ist in den organisierten Aktivistengruppen, die derzeit gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen gehen. Aber auch der Antizionismus ist dabei kein genuin, in Anführungszeichen, schwarzes Problem. Nein. In ihm spiegelt sich vielmehr nur die allgemeine Israel-Feindschaft wider, wie sie traurigerweise in nahezu der gesamten amerikanischen Linken derzeit hegemonial ist. Warum ist das aber nun so problematisch und gleichzeitig so wirkmächtig? Wird dem Antizionismus denn nicht nur legitim die Politik eines einzelnen Staates kritisiert, anstatt wie beim klassischen Antisemitismus eine gesamte Bevölkerungsgruppe zum projektiven Sündenbock zu machen? Nun, so einfach ist es leider nicht. Wie sich im Folgenden zeigen wird, ist der Antizionismus nicht nur eine Spielart des klassischen projektiven Antisemitismus, sondern geradezu dessen dominante zeitgenössische Variante. Ich möchte zum Einstieg in diesen Gedanken die Kognitions- und Linguistikprofessorin Monika Schwarz-Frisell zitieren. Sie schreibt in ihrem Werk »Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert« folgendes. Zitat: »Im 21. Jahrhundert ist die als Israel-Kritik deklarierte, tatsächlich aber antisemitisch fundierte Umwegkommunikation, die auf Israel referiert, aber Juden allgemein meint, die dominante Verbalisierungsmanifestation für die Artikulation und Verbreitung von judenfeindlichem Gedankengut.« Und weiter heißt es: »Die Diskriminierung der Palästinenser wird dabei zur Projektionsfläche genommen, um scheinbar legitim beherzt, antizionistisch-antisemitisch sein zu dürfen und zugleich gutmenschlich die Auswüchse der Globalisierung anzuprangern.« Zitat Ende. Seit dem Holocaust ist es weltweit verpönt, allzu platt antisemitisch zu agitieren. Es gibt selbstverständlich Ausnahmen. Wir haben ja soeben den ehrenwerten Minister Farrakhan gehört. Aber allgemein gesprochen verbietet es sich seit Auschwitz, offen den vermeintlich negativen jüdischen Einfluss auf die Gesellschaft zu beklagen. Viel opportuner und politisch unverfänglicher ist es da, die scheinbar legitime Israel-Kritik als Projektion für die eigenen antisemitischen Umtriebe zu nutzen. Möglich werden solche Projektionen meines Erachtens, wenn der Doppelcharakter des Staates Israel ausgeblendet wird. Was aber meint dieser Begriff? Der Begriff des Doppelcharakters des Staates Israel geht auf den eingangs zitierten Philosophen und Wertkritiker Robert Kurz zurück. Kurz argumentiert, dass dem jüdischen Staat eine einzigartige Legitimation zukommt, wie sie kein anderer Staat auf dieser Welt für sich geltend machen kann. Er konstatiert zunächst, dass Israel, auf der rein materiellen, oberflächlichen Ebene betrachtet, ein genuin kapitalistischer Staat ist, wie andere auch. Ein Gleicher unter Gleichen quasi, nicht anders als Belgien, Italien, Spanien, Österreich und so weiter. Das geht dann eben auch mit allen Widersprüchen und negativen Auswirkungen einher, die ein kapitalistischer Staat ebenso mit sich bringt. Er geht darin jedoch keineswegs auf, wie Robert Kurz erläutert.
Denn natürlich kann man nur Staat sein in dieser Welt, so wie sie ist, als kapitalistischer Staat. Man kann überhaupt nur leben in der Teilnahme am Weltmarkt. Kein Staat kann autark existieren. Alle sind vermittelt über den Weltmarkt. Und insofern ist Israel natürlich ein kapitalistischer Staat wie alle anderen, mit all den Übeln, Widersprüchen und Problemen, mit Lohnkonflikten, mit einer linken Bewegung, mit Rechten, mit Nationalisten und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber ist Israel eine Antwort auf den und ein Gegenpol zum globalen Antisemitismus. Und daher hat es eine Legitimation, die kein anderer Staat hat. Es ist in pejorativer Weise ja, von Antisemiten gesagt worden, der Jude unter den Staaten. Und man kann es aber auch drehen als die einzigartige Legitimation dieses Staates, weil er eben gerade erst recht zur Projektionsfläche für den Judenhass geworden ist.
Das Paradox, ein kapitalistischer Staat zu sein und gleichzeitig eine absolute Alterität darzustellen, dieses Paradox kennzeichnet Israel seit seiner Entstehung. Anstatt nun aber diesen Doppelcharakter Israels anzuerkennen, ihn also auch als Schutzraum für Juden weltweit anzuerkennen, verhält sich ein Großteil der amerikanischen Linken gänzlich anders. Sie steht dem, in Anführungszeichen, Jude unter den Staaten gänzlich feindselig gegenüber. Ideologisch gesehen führt diese Postmoderne, von Queer Theory und Cultural Postcolonial Studies inspirierte Linke, ein Erbe aus vergangenen Zeiten mit sich. Nämlich das antiimperialistische Schwarz-Weiß-Denken der Blockkonfrontation während des Kalten Krieges. In diesem Denken wurde Israel gänzlich unter den westlichen Machtblock subsumiert. Geläufig war in diesem Zusammenhang die Bezeichnung von Israel als Vorposten des westlichen Imperialismus im arabischen Raum. Ganz ähnliche Töne schlägt heutzutage die Organisation Movements for Black Lives an. Movement for Black Lives ist eine wichtige Dachorganisation, die von mehr als 50 Gruppen in den USA getragen wird. In den Protesten nach der Ermordung George Floyds hat sie eine wichtige Rolle gespielt. In ihrem Manifest A Vision for Black Lives werden hauptsächlich Forderungen zur Verbesserung der sozialen Lage der Schwarzen in Amerika gefordert. So beispielsweise die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung, die Forderung nach mehr Bildungsmöglichkeiten und besseren Wohnverhältnissen. Andere Länder werden in dem über 40 Punkte umfassenden Forderungskatalog nur erwähnt, sofern sie Opfer kriegerischer oder aggressiver Außenpolitik der USA wurden. Die einzige Ausnahme ist Israel. Diese singuläre Anprangerung spricht Bände. Israel wird in dem Manifest als Aggressor gebrandmarkt, der mit der Abschaffung amerikanischer Militärhilfen bestraft werden soll. Darüber hinaus wird Israel vorgeworfen, genozidale Absichten gegenüber den Palästinensern zu hegen. Zitat: The US justifies and advances the global war on terror via its alliance with Israel and is complicit in the genocide taking place against the Palestinian people. Eine beliebte antisemitische Umkehrtheorie, die den Juden unterstellt, quasi von den Nazis gelernt zu haben. Und weiter wird die Polizeigewalt in den USA mit der in Israel verglichen und damit suggeriert, Israel würde amerikanische Polizisten gezielt in Brutalität und Grausamkeit schulen. Damit wird der Rassismus der amerikanischen Polizeieinheiten auf Israel projiziert und somit antisemitisch aufgeladen. Kein Wort der Kritik von einer Organisation, die sich vorgeblich für die Belange schwarzer Menschen und Frieden einsetzt, zu den katastrophalen Verhältnissen in anderen Regionen der Welt. Kein Wort zu dem tatsächlichen Massenmord an schwarzen Menschen in Nigeria durch die Miliz Boko Haram. Kein Wort zur Wiedereinführung des Sklavenhandels in Teilen Libyens. Und selbstverständlich kein Wort zu den Schlechtereien eines Assad-Regimes in Syrien. Nein, die größte Bedrohung für Schwarze innerhalb und außerhalb der USA scheinen Israel und die Juden zu sein. Movement for Black Lives steht mit dieser katastrophalen Weltsicht, wie bereits erwähnt, jedoch keineswegs allein da. Nein, sie reiht sich damit ein in die unheilige Allianz eines Großteils der amerikanischen politischen Linken. Ob populäre linke YouTuber wie Secular Talk oder Majority Report, ob altgediente Fernseh- und Radioformate wie Democracy Now, Kleinstparteien wie die Young Democratic Socialists oder die linke Fraktion der US-Demokraten, ob bei der größten linken Zeitschrift, dem Jakobiner Magazin oder autonomen Antifa-Gruppen. Sie sind alle Teil des nahezu ungebrochenen antizionistischen Konsens der politischen Linken in Amerika. Solange dieser Konsens nicht gebrochen werden kann, hat sowohl die antirassistische Bewegung als auch die politische Linke allgemein eine weit offene Flanke für antisemitische Ressentiments. Das Fayfax-Pogrom wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich dieses Ressentiment gewalttätig entlädt.